HR Talk. Gespräche zum Wandel in HR und Personalmanagement von und mit Björn Nägelmann.
Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier bei einem weiteren Shift HR Talk am Freitagvormittag. Mein Name ist Björn Nägelmann von Congress Media und ich habe hier die Ehre, mich einmal wöchentlich mit Expertinnen und Experten aus der HR-Community unterhalten zu dürfen über den Wandel von HR und Personalmanagement. Das ist auch unser großes Thema unserer Shift HR-Plattform, über die wir verschiedenste Events und Fortbildungsangebote organisieren und auch halt diesen wöchentlichen Live-Talk machen. Und das Jahr ist rum. Es ist heute der 16. Dezember, ist noch eine Woche bis Weihnachten und nächste Woche läuft bei uns nicht mehr so viel hier in den Live-Events. Heute ist der letzte Termin, heute ist der letzte HR-Talk diesen Jahres und es ist schon eine kleine Tradition geworden. Ich habe zum letzten HR-Talk eigentlich in den letzten Jahren immer den lieben Professor Dr. Peter im Wald bei mir gehabt und mich mit ihm darüber unterhalten, wie war das Jahr, was hat das Jahr für den Wandel bei HR und Personalmanagement gebracht und was sieht er als Experte auf uns zukommen im kommenden Jahr. Darüber wollen wir jetzt gleich sprechen nach dem kurzen Einspieler. So, da sind wir. Hallo Peter.
Hallo. Björn, grüß dich.
Schön, dich einmal mehr hier zu haben.
Ja.
Dieses Jahr warst du ja sogar unterjährig da, aber auf jeden Fall hast du den festen Platz auf dem letzten Termin im Jahr, um mit mir einen Rückblick zu machen.
Das ehrt mich sehr. Ich bin auch schon ganz gespannt. Und ich denke, dass bei mir nicht zutrifft, dass den Letzten die Hunde beißen.
Nee, das glaube ich nicht.
Vielleicht einige Impulse setzen kann.
Ja, du bist an der Hochschule in Leipzig tätig. Dort in dem Bereich Personalwesen, Personalmanagement, einer der schon mit auch der innovativeren Hochschullehrer in Deutschland, die von Anfang an auch immer über das, was sie da gemacht haben, geblockt haben und eng verdrahtet waren mit verschiedensten Akteuren in der HR-Community. Außerdem organisierst du den HR Innovation Day dieses Jahr einmal mehr nach der Pandemie. Das war natürlich ein großes Highlight für dich. Müssen wir auch mal zurückblicken. Ja, schön, dass du da bist. Wie war das Jahr 2022 aus HR, aus Forscher und begleitender wissenschaftlicher Sicht bezüglich des Wandels von HR?
Ja, da kommt natürlich auch noch die Sicht des Hochschullehrers dazu. Denn der Hochschullehrer hat natürlich all das auch erleben dürfen, was die Personalpraktiker vor Ort erleben durften. Das heißt, Videokonferenzen anstelle von Vorlesungen, der kommunikative Austausch nur mit Hilfe digitaler Medien, ich weiß noch, Weihnachtsfeiern, die digital durchgeführt wurden mit Wonder, ohne jetzt hier Produktwerbung machen zu wollen. Ja, ich denke, weil du jetzt auch über 2022 gesprochen hast, es ist so ein Jahr des großen Durchatmens gewesen. Mhm. Ja, denn Corona hat man abgeschlossen im mehr oder minder starken Maße. Die Events gingen wieder los, also weg von der Vielzahl an digitalen Events hin auch zu Treffen in der Community mit Vertreterinnen und Vertretern der Community. Und da war ich natürlich, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr glücklich, den HR Innovation Day wieder durchführen zu können. Ja, auch alte Bekannte zu treffen, auch neue Impulse zu bekommen aus persönlichen Gesprächen. Und ich habe nur gespürt, dass auch an der Stelle vielleicht mal gesagt, so der richtige Ruck, ja, der ist, hat eigentlich noch nicht stattgefunden. Das mag zu einem großen Teil natürlich auch daran liegen, dass wir ja in einer Zeit sind, wo eine Krise die andere Krise jagt. Ja. Man kann da immer noch sagen, ja, nach der Krise ist inmitten der neuen Krise. Das ist so eine Sache, die, denke ich, die auch die Tätigkeit vieler Personalerinnen und Personaler im Jahr 2022 geprägt.
Das Thema Pandemie ist ja auch letztendlich global gesehen noch lange nicht abgeschlossen. Es wird uns weiter begleiten. Mhm. Es bleibt ja da, es verschwindet ja nicht. Das hat auch hier gerade der Konstantin Sohn, der uns hier gerade kommentiert, begleitet, angemerkt. Schön, dass du da bist, Konstantin. Und dann holt uns natürlich jetzt einfach die Kriegssituation einfach ein, in der wir halt leben und die Konsequenzen, die da hinten dran liegen. Ja. Ich hatte es diese Woche auch in einer anderen Veranstaltung bei uns sozusagen angeführt. In England haben sie ja das Jahr des Wortes lautet Perma-Crisis. Ja. Dass wir jetzt in einer Zeit der permanenten Krise leben und wir eigentlich nicht wissen, was im nächsten Moment um die Ecke schon wieder auf uns wartet und kommt.
Ja, das heißt natürlich für die Personaler, ich sag mal, auch über die eigene Veränderungsfähigkeit und die eigene Veränderungsbereitschaft mal intensiv nachzudenken. Ja, denn ich denke, das ist eine Binsenweisheit, dass doch viele Personalerinnen und Personaler so im Hier und Heute leben, dass sie natürlich sehr gestresst sind, ja, wenn wir auch mal kurz nachher vielleicht über Recruiting-Dinge sprechen, aber dass sie so von Zeit zu Zeit den Blick nach vorn vermissen lassen. Das ist das, was mich auch in sehr starkem Maße bewegt, was ich auch versuche, meinen Studierenden zu vermitteln. Ja, ihr müsst kritisch mit euch selbst sein. Ihr müsst auch überlegen, was sind neue Entwicklungen? Was könnte wichtig für euch sein? Was könnte euch, was könnte Ihnen dann auch letztlich helfen, wenn ihr dann in der Praxis tätig seid? Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, Veränderungsbereitschaft und Veränderungsfähigkeit.
Ich möchte nochmal auf dieses Perma-Crisis zurückkommen. Der Simon korrigiert mich ja auch gerade ganz nett, dass ich wohl gerade Jahr des Wortes, das heißt natürlich Wort des Jahres, gesagt habe. Aber da wurde darüber auch kommentiert in der englischen Presse, dass es einmal mehr ausdrückt, in welcher Zeit der Unsicherheit wir leben. Darüber haben wir bisher halt immer so theoretisch gesprochen, diese ganz Welt sozusagen, dass wir sie haben, Unsicherheit, Instabilität und jetzt fühlen wir sie. Also nicht nur als Unternehmen, nicht nur als Mitarbeitende, sondern auch als Menschen auf allen Ebenen sozusagen, gesellschaftlich. Ja. Also es ist ja nichts mehr stabil.
Ja, das ist, wie gesagt, eine sehr, sehr wichtige Sache, um jetzt auch wieder ein Thema auch vielleicht einzubringen. Das bedeutet auch, dass die Unternehmen natürlich gefragt sind, mehr Fürsorge zu leisten den Mitarbeitern gegenüber, auch zu überlegen, was man an Erleichterungen schaffen kann, auch jenseits von Homeoffice und hybrider Arbeit. Ich denke, dieser Begriff Caring Company, der dürfte in Zukunft noch viel stärker gefragt sein. Also man kann nicht mehr so klar separieren zwischen den verschiedenen Sphären. Also was brauchen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und das kann doch durchaus ein differenzierendes Kriterium für die Unterscheidung zwischen Unternehmen sein. Also wie Sie mit diesem Begriff oder wie Sie dieses Caring Company dann letztlich auch umsetzen.
Der Konstantin hatte eben nochmal gefragt, du hast vorhin erwähnt, Blick nach vorne, was meinst du damit?
Ich meine damit auch zu überlegen, das Werkzeug, was ich jetzt anbiete, die Lösung, die ich jetzt erarbeitet habe, die ich jetzt versuche einzuführen, zu implementieren, was bedeutet das in 3, 4, 5 Jahren? Ja, welche Wirkung hat das? Habe ich die richtigen Fragen gestellt? Sind das auch künftig passende Lösungen, das meine ich damit. Also mehr, ich sag mal, die lange Frist im Auge zu haben, 2, 3, 4, 5 Jahre, das dürfte sehr, sehr wichtig sein, auch wenn wir uns, um mal wieder ein Thema einzubringen, die demografische Situation und die demografische Entwicklung vor Augen halten. Also es werden in absehbarer Zeit uns 1/3 der Erwerbspersonen fehlen und die müssen in irgendeiner Form ersetzt werden und es wird auch wahrscheinlich nicht alles zu digitalisieren, zu mechanisieren und zu automatisieren sein. Auch das ist eine große Frage, die Personalerinnen und Personaler bewegen dürfte.
Also halten wir mal fest, wir haben diese emotionale Situation, in der wir als Menschen leben, auch als Mitglieder von Unternehmen und der Gesellschaft, wo wir natürlich verunsichert sind, wo auch das Unternehmen verunsichert ist, wo wir erstmal selber und die Organisation mit umgehen muss. Dann haben wir natürlich den großen Veränderungsprozess und wir haben, was du jetzt auch nochmal, natürlich den demografischen Wandel. Da heißt es ja im Moment, der Arbeitsmarkt hat sich komplett entkoppelt von der Wirtschaftsentwicklung. Würdest du dem zustimmen?
Ich würde nicht komplett zustimmen. Also ich denke, da gibt es schon Abkopplungstendenzen. Und die Unternehmen spüren das auch auf verschiedene Art und Weise. Das hängt natürlich davon ab, was für ein Arbeitgeber, für eine Arbeitgeberin wir jetzt im Blick haben bei dieser Entkopplung. Da gibt es nach wie vor Unternehmen, die, um das mal ein bisschen flapsig zu sagen, auf der Insel der Glückseligen leben. Einige denken, dass sie noch auf der Insel der Glückseligen sind und andere Unternehmen, die spüren das in aller Härte, dass es einfach gar nicht weitergeht, ja, dass sie bestimmte Dinge nicht erledigen können, dass Aufträge zurückgegeben werden müssen. Wir erleben das ja aller Orten. Ich will jetzt gar nicht über die Deutsche Bahn, über Nahverkehrsbetriebe, die Gastronomie sprechen. Ja, wir haben ja ein massives Personalproblem. Und da trennt sich jetzt auch aus meiner Sicht durchaus die Spreu vom Weizen. Ja, was ein guter Arbeitgeber...
Ja? Die Anina Hering hat ja gestern auch ihre Analysen veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ich habe es gestern vorbeifliegen lassen von Indeed. Und sie hat da auch ein sehr differenziertes Bild rausgegeben, hat gesagt, okay, es ist nicht alles sozusagen, man kann nicht das in einen Topf werfen, dass wir generell Facharbeitskraft oder Fachkräftemangel haben an der einen Stelle und die Abkopplung der Rezession auf der anderen Stelle, sondern es ist sehr differenziert. In manchen Branchen und Tätigkeitsbereichen ist weiter natürlich sozusagen auch guter Zulauf sozusagen und in anderen ist der Wettbewerb groß, in anderen ist in dem IT-Sektor hatte sie sogar festgestellt, da ist jetzt sozusagen die Nachfrage nach weiteren IT, obwohl ich ja denke, an der Krise müsste mehr Digitalisierung gemacht werden, aber da geht die Nachfrage runter wiederum, wo sich das dann wiederum entspannt natürlich. Ne? Also das ist sehr diffus, das Bild.
Ja. Oder? Ja, du hast ja den Begriff hier der permanenten Krise eingeführt. Also ich bin der Meinung, das kann man noch ergänzen, indem man sagt, wir kommen in eine Zeit ständiger Widersprüche. Ja, das heißt, es gibt Unternehmen, die keinen Personalbedarf haben, es gibt Unternehmen, die massiven Personalbedarf haben. Es gibt auch gar nicht mehr die eine Lösung für die Dinge. Ich muss also genau schauen, wie ist dort in dem Fall die Konstellation, wie sind die konkreten Kontextbedingungen. Und auch das ist eine Sache, die Personalerinnen und Personaler aushalten müssen. Ja, ich bin auch der Meinung, ich will keine Hiobsbotschaften verbreiten, aber wir werden auch über Freisetzung nachdenken müssen in den nächsten Jahren. Ja, denn wir leben ja auch in einer Zeit der Inflation im Moment und da werden auch Unternehmen überlegen, wie viel Mitarbeiter benötige ich, wie viel kann ich denn beispielsweise hier auch machen mit digitalen Hilfsmitteln. Ja, der Henner Knabenreich hat ja auch gepostet, hochinteressant, dass Amazon trotz dieser in den letzten Jahren schlechten Erfahrungen mit KI-Systemen jetzt doch der Meinung ist, dass sich die Personalvorauswahl, also das Generieren der Shortlists, doch einer KI-Lösung übertragen kann. Ja, und er hat das ein bisschen blumig formuliert, aber da gibt es doch eine Reihe von Recruitern, die, ich sag mal, so ein gewisses Zittern verspüren, was ihre berufliche Zukunft angeht. wieder auch eine sehr widersprüchliche.
Naja, Angelegenheit. Wenn man halt das auf diese klassische Auswahl reduziert, wir haben ja da auch schon öfters darüber diskutiert, dass da natürlich eigentlich eine Rollenveränderung eigentlich passieren muss bei den Recruiting-Leuten, dass sie mit der KI arbeiten und eigentlich andere Funktionen dann in Zukunft einnehmen. In Zusammenarbeit mit der KI.
Das ist sozusagen der fromme Wunsch, aber ich denke nicht, dass man für alle Recruiter jetzt auch wirklich eine Ausgleichsposition finden wird. Also ich denke, da wird es auch einen Personalrückgang geben und es werden bestimmt auch einige Recruiter logischerweise dann auch andere Tätigfelder finden. Aber ich denke, unter rein betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet, wird es da auch, wenn es denn funktioniert, ich bin da auch etwas skeptisch, wird es da auch einen Personalabbau oder einen geringeren Personalaufbau in den entsprechenden Bereichen geben müssen.
Ja, denn ein radikales Veränderungsergebnis doch in großer Anzahl haben wir doch erreicht in der Art, wie wir zusammenarbeiten, oder nicht?
Auf alle Fälle. Hybrid Work. Ich denke, dass die digitale Transformation jetzt wirklich angekommen ist. Ja, ob sie auch
das hat zuletzt Bereichen, Jahr die Ausgestaltung der Hybrid Work, das war dein Ausblick auf dieses Jahr sozusagen, dass das eine große Herausforderung wird. Ja, haben wir da Ergebnisse erzielt?
Positiv, wir haben, wir haben zum Teil Ergebnisse erzielt. Das beschränkt sich aber aus meiner Sicht auch auf einzelne Unternehmen und es gibt da durchaus Erfolgsmodelle, Erfolgsrezepte, aber ich denke, dass eher diese Return-to-Office-Policy die Überhand gewinnen wird, weil meine Begründung dafür ist offensichtlich doch Tatsache ist, dass es nach wie vor dieses Kontrollbedürfnis gibt von Führungskräften, ja doch einen Blick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben und dass man einfach noch nicht bereit ist, die für Hybrid Work nötige Autonomie auch wirklich einzuräumen oder zu gewähren den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und hinzu kommt
das Verständnis von der Arbeit, die Haltung, das Mindset ist noch nicht ausgeprägt.
Das kann man einfach so sagen. Aber ich bin der Meinung, dass es durchaus günstig wäre, von den positiven Geschichten zu lernen und auch mit den Mitarbeitern gemeinsam darüber nachzudenken, wie hybride Arbeit ausgestaltet werden kann, was da nötig ist und so weiter und so fort. Aber ich sehe im Moment eher diese Zurück-ins-Büro-Tendenz, dass sie doch eher überwiegt im Vergleich zu den aus meiner Sicht zu bevorzugenden hybriden Lösungen. Das ist schade aus meiner Sicht, aber es hat sich nicht in dem Sinne durchgesetzt. Ich habe ja da auch einige Dinge versucht zu kommunizieren. Also es ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt die unterschiedlichsten Rezepte. Es gibt auch aus meiner Sicht bislang nur ganz wenig Forschung zum Thema hybride Arbeit. Da warte ich voller Hoffnung, was da im Jahr 2023 kommt.
Wir haben einen langen Kommentar vom Hans Gärtner, den muss ich gleich erstmal erfassen und versuche ich gleich einzubauen, aber lass mich mal jetzt meinen Punkt noch weiterführen. Also ich würde es jetzt gerne auf die nächste Metaebene führen. Also wir stellen fest, dass wir da in jetzt dieser stetige Veränderungsdruck, der da draußen besteht, einfach für uns komplett fühlbar da ist. Also die FUKA-Welt, von der wir immer theoretisch gesprochen haben, in manchen Bereichen sie auch schon bemerkt haben, ist jetzt aber wirklich Realität geworden.
Ja, so, das kann man so sagen.
Im Mittelpunkt steht das Unternehmen, was sich in dieser Welt ständig anpassen muss. Muss sie sich mit den Prozessen und insbesondere in den Prozessen müssen sich die Menschen anpassen. Also die Menschen müssten doch jetzt noch stärker in den Mittelpunkt gerückt werden.
Das ist das, was ich auch versuchte mit dieser Caring Company zu sagen und was auch der Hans Gärtner hier angesprochen hat. Also doch einen Raum zu schaffen, ein Gefäß, wie man das auch immer bezeichnen möchte.
Das
auch
mal hier einzublenden, das wird dann schon ein bisschen abgekürzt, aber ein bisschen zumindest ist es zu sehen.
Es muss mehr darüber gesprochen werden, das denke ich. Und die Unternehmen müssen auch überlegen, was getan werden kann. Da spielen auch die HR-Bereiche durchaus eine Rolle, um Sorgen, Ängste und Dinge aufzunehmen und nicht, ich denke, das entnehme ich auch der Äußerung hier, für alle Sachen ein Tool oder ein Werkzeug bieten und das mit der Hoffnung zu verknüpfen, dass damit das Problem erledigt ist. Ich denke, das wird so nicht funktionieren.
Jetzt hat HR oder das Personalmanagement, insbesondere in der Diskussion, wohin sich HR gerade entwickelt und auf was man sich fokussieren sollte, steht das Thema Human Centricity seit ein paar Jahren schon ganz hoch im Kurs. Jetzt wird es gebraucht.
Ja,
jetzt auf wird der es Straße gebraucht, umgesetzt, ja,
absolut,
gebraucht.
Absolut. Ich sehe nur nicht die entsprechenden Angebote. Ja, ich sehe nicht die entsprechenden Möglichkeiten. Ja, und da bin ich auch wieder bei meinem lieben Freund Henner Knabenreich, der gesagt hat, manche Dinge sind eigentlich relativ einfach. Ja, also da sind wir wieder bei Dingen wie Respekt, Glaubwürdigkeit, Wertschätzung, Augenhöhe. Ja, dass das, ich sag mal, auch wirklich internalisiert wird und dass ein entsprechendes Handeln der Führungskräfte daraus resultiert. Denn, das hast du jetzt auch gesagt mehrere Male, es sind ja Menschen, die da im Unternehmen tätig sind. Und ich muss einfach bereit sein, mich auf diese Menschen auch einzulassen. Das ist die große Frage. Ja, auch Transparenz. Und da sind wir auch bei vielen Themen des Personalmanagements, um jetzt auch hier mal die Kurve wieder zu bekommen, wie Transparenz zu entgelten. Ja, und nicht mehr hier Black Box und so weiter dort zu machen. Bei Gender Pay Gaps auch ein Thema. Ja, queere Personen, Frauen in Führungspositionen, all die Themen, die uns eigentlich bewegen, die lassen sich aus meiner Sicht auch mit Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness als Mindset, wie du immer so schön sagst, auch besser in Angriff nehmen, als wenn ich hier versuche, immer die konzeptuelle oder die instrumentelle Antwort hier zu finden. Werkzeug, Tools.
Aber woran hapert es denn noch? Haben das die HR-Verantwortlichen nicht im Blick? Ist das noch eine alte Schule, die dort vorherrscht immer noch sozusagen, weil die Entscheidungspersonen und Menschen derzeit in den Bereichen einfach ausgebildet wurden in den 90er Jahren und vielleicht das jetzt noch gar nicht so internalisiert haben, wie du das vorhin so schön ausgedrückt hast? Ja. Oder ist es, dass das Unternehmen es ihnen nicht erlaubt, so zu wirken?
Also jetzt könnte ich die bequeme Antwort liefern und sagen, es ist eine Mischung aus allem. Aber wir müssen jetzt erstmal daran denken, wer wie in den letzten Jahren in Personalbereichen sozialisiert wurde. Ja, welche Erfahrungen dort gesammelt wurden. Das ist schon wirklich eine neue Situation. Was ich vorhin versuchte zu sagen, der Vielzahl von Widersprüchen, aufeinanderfolgenden, sich widersprechenden Krisen und so weiter, damit muss ich erstmal zurechtkommen. Also es braucht schon in gewisser Weise auch erstmal Aufgeschlossenheit bei den Damen und Herren, die in den Personalbereichen tätig sind. Und es braucht vielleicht, ich habe auch vor Jahren darüber nachgedacht, auch neue Personen in den Personalbereichen. Ja, ich will jetzt nicht über die Unternehmen sprechen, mit denen ich da im Kontakt bin, aber es gibt solche Dinge wie betriebliche Sozialarbeit, über die man jetzt ganz neu nachdenkt. Ja, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Alters, die in einer persönlichen Krisensituation sind, denen auch ganz spezifische Angebote zu machen. Ja, der betriebliche Sozialarbeit wäre jetzt ein recht alter Begriff. Man kann das auch Employee Assistance Programs nennen oder wie auch immer. Aber mal an diese Angebote zu denken, das hat dann auch wieder, um wieder meine Themen hier ins Spiel zu bringen, auch eine Bindungswirkung und auch eine Motivationswirkung für den betreffenden Mitarbeiter, die betreffende Mitarbeiterin und auch für die anderen. Wenn ich das Gefühl habe, es gibt da auch Lösungsmöglichkeiten. Es gibt jemanden, der sich um mich kümmert. Aber das bedeutet natürlich für viele Personalerinnen und Personaler auch die Bereitschaft, über das sozialisierte Erfahrungsgut auch hinwegsehen zu können, sich auch zu trauen, den Mut zu haben, jetzt zu sagen, wir machen hier ein entsprechendes Angebot. Ich kann dazu nur sagen, dass das, was ich jetzt angedeutet habe mit Caring Company, betrieblicher Sozialarbeit, da gibt es die ersten Unternehmen, die eindeutig erkannt haben, dass ich so etwas anbieten muss, um langfristig Erfolg zu haben. Und ich denke, das wird auch in der nächsten Zeit noch weiter diffundieren, auch in andere Unternehmen hinein. Ja, denn bringen wir mal den Klassiker hier ins Spiel, den Fachkräftemangel. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die Bewerberinnen und Bewerber werden natürlich auch schauen, was die Unternehmen anbieten. Und das wissen wir auch, dass gute Atmosphäre, ein guter Kontakt zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der einen und Führungskräften auf der anderen Seite, dass das ganz essentielle und wichtige Arbeitgeberattraktivitätsfaktoren sind. Ja, und das heißt also, wir kommen mit den Angeboten, auch den Gedanken, die wir jetzt hier ausgetauscht haben, eigentlich immer wieder auch sowohl auf die menschliche Seite als auch die wirtschaftliche Seite zurück. Also das greift viel, viel stärker ineinander, als wir das vielleicht in den letzten Jahren gesehen haben oder sehen wollten.
Wenn wir jetzt mal nach vorne schauen und in die verschiedensten HR-Disziplinen reinschauen, was sind da so die für dich so die Themen, mit denen wir uns mehr beschäftigen müssen? Starten wir mal mit der Talent Acquisition, mit dem Recruiting-Bereich. Auf welche Themen sollten wir da für das kommende Jahr mal setzen? Oder mal, uns mal mehr anschauen?
Ja, erstmal eine Aussage dazu. Es gibt viele Unternehmen, für die sind alle Personalprobleme im Moment Recruiting-Probleme. Mhm. Das ist es natürlich nicht. Ja, und es gibt viele Unternehmen, da kann ich auch mal wieder einen der Kontakte erwähnen, der Joe Dirks warnt ja nachdrücklich davor, jetzt hier die Anforderungen zurückzuschrauben, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rekrutieren zu können. Nein, es ist geradezu wichtiger geworden, auch genau auszuwählen, auch Eignungsdiagnostik zu betreiben, fundierte Eignungsdiagnostik, auch diese Kenntnisse und Fähigkeiten an die Rekruterinnen und Rekruter zu vermitteln. Also hier geht es vornehmlich um eine Professionalisierung des Recruitings und, ja, das ist mir auch sehr, sehr wichtig hier auch zu nennen, es geht auch um eine stärkere Potenzialorientierung bei den Kandidatinnen und Kandidaten. Also nicht Ist-Fähigkeiten-Matching, sondern eventuell auch zu erwerbende Fähigkeiten und Kompetenzen und dann Matching. Ja, das dürfte natürlich auch viele Fragen und viele Probleme beim Recruiting lösen. Also auf der einen Seite Eignungsdiagnostik, auf der anderen Seite auch eine stärkere Potenzialorientierung.
Beim Thema Employer Branding, Employer Relations.
Da geht es letztlich darum, aufrichtig, authentisch zu kommunizieren und sich weniger auf, ich sag mal, schicke TikTok-Videos zu verlassen, ja, sondern das, worüber wir jetzt gesprochen haben, Caring Company, kann da auch ein durchaus wichtiger Aspekt sein, das auch entsprechend zu vermitteln an potenzielle Mitarbeiterinnen.
Wenn also mehr die TikTok-Videos Authentizität mit sich bringen und mal wirklich nach innen zeigen, wie das Unternehmen was bringt, dann bringt das doch auch was, oder?
Ja, kann man machen. Also wie gesagt, ich denke, dass viele, ich sag mal,
hier geht es um die Inszenierung, die muss raus.
Ne? Ja, auf alle Fälle, ja.
Ja. Und dass wir wirklich zeigen sozusagen, wo stehen wir auch mit unserer eigenen internen Transformation und das nach draußen zeigen, ja, um ein realistisches Bild von dem zu geben, was wir als Arbeitgeber sind. Ist das richtig?
Ja, da kommen wir dann auch diesem Thema hier Cultural Fit. Das wurde in den letzten Jahren auch sehr oft diskutiert, etwas näher. Ja, also passen meine Werte, meine Vorstellungen mit den Werten und Vorstellungen des potenziellen Arbeitgebers zusammen. Mhm. Ja, und nicht nur wieder Professional Fit, also wieder dieser Blick Ist-Fähigkeiten, passt das auch mit den Ist-Anforderungen in dem Unternehmen zusammen. Also wir müssen da ein bisschen weiterdenken.
Beim Thema Workforce Management, also strategischen Personalplanung und Einsatzplanung etc.
Da sieht es aus meiner Sicht so aus, dass es da durchaus Defizite gibt. Und da müssen die Personalbereiche, ich sag mal, sich auch weiter professionalisieren und auch in die Lage versetzt werden, die entsprechenden Tools, ja, da gibt es ja auch hier einen Partner, den ich dabei hatte beim HR Innovation Day, den Guido Zander, ja, der da auch wirklich professionelle und passende Lösungen anbieten kann. Ja, und da werden dann solche Dinge wie Vier-Tage-Woche oder auch Autonomie bei Schichtarbeit, bei den Blue Collars, die werden dann auch letztlich umsetzbar. Also da geht es um
Professionalisierung. Die Idee dieser Flexibilisierung der Arbeit, dass wir das halt natürlich nicht nur in dem Office-Bereich und Desktop-Bereich haben, sondern eigentlich in alle Bereiche des Unternehmens auch reintransportieren können.
Ja, denn ich bin der Meinung, wir haben Flexibilisierungsgewinner, die White Collars, und wir haben Ich bin der festen Überzeugung, wir haben im Blue-Collar-Bereich eine Vielzahl von Flexibilisierungsverlierern. Mhm. Ja, die können nicht im Homeoffice arbeiten und die haben auch wenig Möglichkeiten, jetzt auch mal im Laufe des Tages hier persönliche, private Dinge erledigen zu können. Das wird auch eine wichtige Frage sein. Und ich denke, wenn wir über Fachkräftebedarf sprechen, das ist jetzt mehr Erleben und Fühlen aus meiner Sicht, dann liegt der sehr, sehr stark auf dem Blue-Collar-Bereich, auf Handwerkerinnen und Handwerker, Service-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist eine sehr, sehr Frage. Auch da die Kraft zu haben, die Bereitschaft, auch Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. Da gibt es auch einige positive Beispiele. Da hatte ich auch mit Guido Zander in meinem Blog schon darüber gesprochen, ja, wie man Autonomie bei Schichtarbeit realisieren kann. Und auch im Handwerkerbereich gibt es da durchaus Möglichkeiten, was auch, ich sag mal, eine positive Schichtarbeit bei Handwerkerinnen und Handwerkern angeht oder Arbeitszeitverkürzung und so weiter. Das wird ein ganz, ganz wichtiges Thema auch der nächsten Jahre sein.
Ein weiteres Themenfeld in diesem großen Komplex ist ja auch so ein bisschen die Bedarfsplanung, Kompetenzplanung sozusagen. Was brauchen wir an Fähigkeiten, Skills? Mhm. Da sprechen wir ja auch, da wird ja auch schon seit mehreren Jahren von der Ruf laut nach einer stärkeren Skill- oder Kompetenzorientierung in den Unternehmen.
Ja.
Ist das schon da? Muss da mehr?
Scheite
reingeworfen werden in das Feuer?
Ja, auf alle Fälle. Und ich denke, da haben wir positive Beispiele in den großen Unternehmen. Ich will jetzt hier nicht Bosch, Siemens und so weiter nennen. Also die machen das schon, ich sag mal, sehr, sehr professionell. Da hatten wir auch bei Vorträgen und Tagungen von dir auch sehr, sehr schöne Beispiele mit, ich erinnere mich noch an das Portieren von LinkedIn-Profilen in eine Skill-Datenbank bei Siemens. Da gibt es auch vielfältige Möglichkeiten, aber das beschränkt sich natürlich auch wieder eher auf die großen Unternehmen. Da, ich denke, da dürfen auch die mittleren und kleinen Unternehmen noch durchaus viele Hausaufgaben haben. Aber eine Übersicht über Skills, über Kompetenzen im Unternehmen versetzt mich natürlich auch in die Lage, jetzt zu erkennen, also wo habe ich Nachholbedarf? Ja, wo muss ich jetzt systematisch nachsteuern oder wo bin ich vielleicht auch wirklich gut? Wo kann ich meine Dinge, die ich mir da vorgenommen habe, schon erledigen? Ja, und da gibt es natürlich jetzt auch mittlerweile Cornerstone und so weiter. Der Josh Börsin schreibt auch darüber auch schon entsprechende Systeme. Ich bin nur der Meinung, dass man vielleicht in kleineren Unternehmen das auch durchaus partiell händisch erledigen kann, hier sich eine Übersicht über Skills und Kompetenzen zu verschaffen. Aber ich denke, das ist auch so eins der nächsten großen Themen, wo es auch die entsprechenden IT-Lösungen auch für kleinere Unternehmen geben wird.
Da schließt sich jetzt natürlich inhaltlich der Talententwicklungs- und Learning-Bereich an dieser Stelle.
Ja.
Das ist ja auch immer eine HR-Funktion. Manchmal ist es eine spezielle Funktion, auch in der Organisationsentwicklung. Mhm. Eigentlich müsste es aber ja viel integrierter gesehen werden. Mhm. Wird das mittlerweile aufgegriffen?
Ich hoffe, ich denke ja. Da kann ich auch wieder an meinen HR Innovation Day denken. Da hatten wir ja Charles Jennings als Keynote-Speaker dabei, 70-20-10-Prinzip. Es geht wirklich darum, hier dieses Learning in the Flow of Work hinzubekommen und nicht an klassische Schulungen etc. zu denken. Also es geht um Überlegungen bei der Arbeit, durch die Gestaltung von Arbeit auch die entsprechenden Lernmöglichkeiten einzuräumen. Das können Learning-Nuggets, das können auch Micro-Learning-Angebote sein. Also da geht es eher um die kleineren Dinge. Ja, da habe ich auch selbst versucht, mal solche Sachen auch nachzuempfinden, ja, über die klassischen Anbieter, Coursera, Udemy, Udacity. Also da kann ich auch auf eigene Initiative durchaus auch Dinge erledigen, mal jenseits des 70-20-10-Prinzips. Aber für die Unternehmen muss es darauf ankommen, auch zu überlegen, wie kann mit der Arbeit gelernt werden. Ja, viele nennen das ja auch arbeitsintegriertes Lernen, aber da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Also zu überlegen, wo setze ich einen Mitarbeiter nicht nur aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein, sondern auch, wo könnte er oder sie auch die in der Zukunft nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen? Wo lohnt sich ein Auslandseinsatz und so weiter und so fort? Das sind aus meiner Sicht wichtige Dinge. Also das Lernen mehr in die Arbeit zu bekommen und nicht als gesonderten oder separierten Prozess zu betrachten.
Das Lernen mehr in der Arbeit ist dann ja auch so die Integration von fachlichen Kompetenzaufbauzielen und ja allgemeinen Haltungsveränderungen, Mindset-Veränderungen etc. Auch da sagen wir ja so, dass darf man eigentlich nicht mehr trennen, weil das eine unterstützt das andere und vice versa.
Ja, naja, kleines Beispiel. Da wird jemand im Rahmen eines Projektes eingesetzt. Da geht es nicht nur um seine fachliche Expertise, sondern auch darum, ich sag mal, das Agieren in einem Projektmanagement-Kontext zu lernen oder einen Auslandseinsatz. Also da gibt es aus meiner Sicht vielfältige Möglichkeiten oder vielleicht mal ein halbes Jahr an einer Universität zu arbeiten oder in einem Start-up mitzuwirken. Da haben viele große Unternehmen ja die entsprechenden Möglichkeiten, auch über Inkubatoren. Wir haben hier in Leipzig das Spin Lab. Also auch das sind durchaus nachdenkenswerte Ideen.
Wir haben hier eine Frage zum Lernen. Der Thorsten Fell fragte, inwieweit noch das Thema Five Moments of Needs sozusagen, also das kommt ja aus dieser Lernkontrolle, bisschen Lernfeedback, wenn ich das richtig verortet habe, wenn ich das noch so weiß, was das noch eine Rolle spielt.
Also ich habe davon gehört, es gibt da auch Personalentwickler, die das meines Wissens benutzen im Rahmen von Instructional Design. Ich will nur jetzt keine Aussage dazu treffen, weil ich das nicht gut genug kenne.
Jetzt kommt hier nur nee. Dann habe ich es wahrscheinlich falsch dargelegt, meint wahrscheinlich der Thorsten damit. Performance Support.
Jetzt wird es klar, was der Thorsten Fell möchte. Das wäre der nächste Schritt, auch wirklich zu wissen, dass ich mit Lernen in der Arbeit, mit Learning in the Flow of Work auch einen Performance Support leiste. Ich kann dann besser arbeiten. Ich werde auch bessere Ergebnisse erzielen. Das ist sozusagen die Endkonsequenz auch dieses 70-20-10-Ansatzes. Ja, das auch wirklich nicht nur als eine Besonderheit zu interpretieren, sondern damit auch zu wissen, wenn ich solche Angebote unterbreite, dann werde ich auch die Leistung verbessern können. Ja, ich hoffe, dass ich das jetzt wiedergegeben habe, was der liebe Thorsten Fell hier gesagt hat.
Ich denke mal schon. Gehen wir mal weiter. Schließen jetzt da ein bisschen an sozusagen an die Soft Skills, natürlich auch das Thema Leadership-Ausrichtung, Leadership, Führungskräfteentwicklung, was ja auch ein großes Thema ist. Und natürlich auch so ein bisschen Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterengagement an dieser Stelle, um sozusagen ein neues nach vorne herausdenken sozusagen im Unternehmen zu etablieren und voranzubringen. Das ist ja immer ein bisschen das Ziel dahinter. Wie weit sind wir denn da?
Das ist jetzt bloß wirklich ein globaler Anspruch und wir haben jetzt auch alle wichtigen Begriffe dabei, Engagement etc. pp. Also ich denke, viele Dinge, die wir jetzt heute angesprochen haben, die können einen Beitrag dazu leisten, dass Mitarbeiter zufriedener sind, dass sie auch engagierter tätig werden, dass sie auch committed sind, was die betrieblichen Ziele angeht. Und da möchte ich ganz vorsichtig darauf hinweisen, dass man solche Dinge natürlich auch messen kann. Ja, auch da greifen aus meiner Sicht viele Unternehmen nicht im genügenden Maße darauf zurück. Ich denke da jetzt nicht an riesige Mitarbeiterbefragungen, sondern auch an ganz einfache Instrumente. Ich weiß nicht, ob du da warst, als wir hier die Rebecca Ludin hatten hier von Cellpax, wieder mal eine kleine Produktwerbung, aber das ist ein ganz niedrigschwelliges Angebot, um einfach mal zu fragen hier, wie war dein Tag? Ja, war das jetzt gut, war das schlecht? Und dann wirklich auch zu reagieren, wenn viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt ganz, wie gesagt, niedrigschwellig gesagt haben, das war ein schlechter Tag, was war da, was ist da passiert? Ja, jetzt nicht hier ständige Pulse-Surveys durchzuführen, sondern auch.
Da sind wir ja, die Diskussion hatten wir bei unserem Employee Engagement Konferenz ja auch sozusagen. Die verschiedensten Ebenen, die wir auch in der CX, Customer Experience Analytics haben, haben wir ja hier auch jetzt in der Employee Experience Analytics, dass wir halt entlang von NPS, Employee NPS Scores sozusagen erstmal ein grobes Bewertungsscore erfassen, dann tiefer reingehen mit offenen Fragen, versuchen zu eruieren, was steckt denn dahinter Und dann, wenn wir da Brennpunkte sehen, dass wir da dann stärker sozusagen mit Pulsbefragungen, also regelmäßigen Befragungen, immer wieder nachforschen, um das noch weiter zu ergründen. Wie gut können die Unternehmen das aus deiner Sicht schon und wie gut müssen sie da noch werden?
Da bin ich wieder bei dieser Antwort, dass die Großen da durchaus Impulse setzen, aber dass es bei den Kleinen da durchaus noch Möglichkeiten gibt, das etwas auszubauen.
Überhaupt das Verständnis für mehr Messen, mehr Datenorientierung und aus Erkenntnissen lernen und sich verbessern?
Ja, auf alle Fälle. Aber ich denke, es geht einfach im Moment in vielen Unternehmen noch gut genug, dass ich das einfach noch nicht als Notwendigkeit erkannt habe, hier jetzt auch stärker zu messen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Daten schon. Auch das ist wichtig zu wissen. Ja, wir wissen ja, wer wann wo fluktuiert hat, wer wie alt ist, wie die Altersstruktur, wie Betriebszugehörigkeiten aussehen und so weiter. Also ich kann auch mit den vorhandenen Daten schon eine Menge ermitteln. Der nächste Schritt wäre dann natürlich auch, aber ich möchte da immer auch eine gewisse Vorsicht walten lassen, dann auch, ich sag mal, noch stärker zu messen. Wobei, wie du gesagt hast, NPS ist ja eine relativ einfache Angelegenheit. Ja, aber wenn wir das nochmal in einen größeren Zusammenhang packen wollen, es gibt natürlich vielfältige Möglichkeiten, die das Marketing dem Personalmanagement bieten kann. Ja, was Messung und Beschreibung von Verhaltensweisen und Erfahrungen angeht. Das ist sowieso das große Thema. Ja, also was beispielsweise Performance Marketing für das Personalmanagement, ja, für Recruiting bieten kann. Auch da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Aber da habe ich mittlerweile auch im mittelständischen Bereich durchaus auch positive Erfahrungen, was jetzt hier gerade das Recruiting auch von gewerblichen Mitarbeitern, Blue-Collern angeht. Ja, also stärker zusammenwirken. Ja, was machen die Marketingleute? Was machen vielleicht auch Marketingagenturen bei kleineren Unternehmen? Und dass einfach die Personalerinnen und Personaler auch eine gewisse Affinität dafür entwickeln, auch das mal drauf zu schauen und zu überlegen, was könnte ich denn damit in meinem Kontext, im HR-Kontext damit machen?
Das Thema Diversity, Inclusion, Equity.
Das ist ebenso wie die vielen anderen Themen, die wir gesagt haben, die große, große Baustelle der nächsten Zeit. Ja, und da bin ich durchaus der Meinung, das kann man an der Stelle sagen, dass es da wahrscheinlich noch etwas stärkeren Druck bedarf, um da, ich sag mal, zu den entsprechenden Erfolgen zu kommen. Also ich denke, wir sind nicht im genügenden Maße divers zusammengesetzt und wir vergeben uns da beträchtliche Potenziale. Das wird sich dann auch durchaus rechnen. Das sind wir fast am Ausgangspunkt unseres Gesprächs wieder, was ich zur demografischen Situation gesagt habe.
Ja, und zur Gestaltung des Wandels, ne? Oder zum Antworten auf die Veränderungsanpassungen, die wir leisten müssen. Also die können wir nur mit durch Diversität eventuell vorhersehen.
Ja, sicher. Und wir werden auch diversere Antworten finden können mit diverseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja. Das ist ja sozusagen wieder die Katze, die sich hier in den eigenen Schwanz beißt, wenn das nicht funktioniert, wie wir an vielen Orten letztlich erkennen können. Ich habe da bloß auch keine Patentrezepte, weil in dem Falle bin ich dann auch durchaus bereit, aggressiv mit dem Begriff Mindset zu arbeiten. Ja, denn da gibt es aus meiner Sicht die größten Defizite. Ja, ich arbeite immer so, wie ich in der Vergangenheit gearbeitet habe und mir fällt es sehr schwer, als betrieblicher Entscheider, als betriebliche Entscheiderin jetzt wirklich auch mal zu sagen, ich gebe dem oder derjenigen auch mal die Chance und so weiter. Da muss sich jeder auch mal an die eigene Nase fassen und nicht nur klagen und jammern, dass da bestimmte Dinge
müssen das die Profifußballer vormachen und dann ziehen die Unternehmen nach.
Da haben wir ja genügend Beispiele jetzt, ja. Ja.
Ein Thema noch, du hast es angesprochen, Company muss die Firmen müssen zur Care Company werden. Da ist natürlich noch dieses, ich sage nicht Randthema, aber doch dieses etwas versteckte Thema betriebliches Gesundheitswesen, Mental Health, insbesondere in Zeiten von Hybrid Work, Remote Work, wo Leute sich vielleicht sogar selbst ausbeuten etc. Eventuell keinen vernünftigen ergonomischen Arbeitsplatz haben.
Ja.
Das muss doch eigentlich gerade hoch on vogue sein?
Müsste, aber wird es wahrscheinlich nicht in dem nötigen Maße sein. Aber die meisten Unternehmen haben auch entsprechende Angebote, auch hier im Großraum Sachsen auch viele mittlere Unternehmen. Aber das ist natürlich jetzt die Frage, wie ich das auch entsprechend ausrichte jetzt auf diese besondere, ja, nennen wir sie mal, hybride Situation. Ja, und da sind wir natürlich auch wieder bei den Blue Collars. Ja, also wie sieht es denn da mit Angeboten des betrieblichen Gesundheitsmanagements aus? Also da möchte ich auch gar nicht in allzu viele Unternehmen hineinschauen. Ja, also wie gesagt, Mental Health bei den Wild Collars, bei denen die unter hybriden Bedingungen arbeiten, ganz, ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht. Aber es gibt natürlich auch die Damen und Herren, ich denke, du kennst die Diskussion jetzt, höheres Renteneintrittsalter oder zumindest arbeiten bis zum Eintritt der offiziellen Altersgrenze. Da braucht es natürlich auch entsprechende Überlegungen und so weiter und so fort. Da können auch digitale Hilfsmittel durchaus helfen, sowohl für White als auch für Blue Collar. Ja, aber ich denke, da braucht es noch entsprechende Anstrengungen, um das auch letztlich wirklich in der Realität wirksam umzusetzen.
Kommen wir zum Schluss, um Fazit zu kriegen. Habe ich hier nochmal das Trend HR Trends 2023 Chart vom Dave Green mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ja, sicherlich. Ne?
Ich kenne ihn, ja.
Insights 222, 222, der ist sehr datenorientiert, sehr stark, kommt stark aus der People Analytics Szene natürlich heraus, das ist sein Fokus. Da hat er auch wenn ich verfolge ihn dann immer, was er so Jahr für Jahr Trends bringt, da hat er natürlich auch die meisten Trends die letzten Jahre immer, also es braucht mehr Datenorientierung, auch entlang der Employee Experience, Ausgestaltung etc. Und dieses Jahr schlägt da genau in die gleiche Kerbe eigentlich wie du und sagt, okay, wir brauchen das Thema Humanizing the Future of Work. Dieser Care-Gedanke muss rein. Alles muss darauf ausgerichtet sein, sozusagen dem Menschen in der Organisation zu helfen und ihn voranzubringen. Weil wenn wir den Menschen voranbringen, bringen wir die Organisation voran.
So sieht es aus. Da kann ich nichts sagen. Ich kann das nur nachdrücklich unterstreichen.
Ja. Ist das so ein bisschen unser Fazit für heute?
Das denke ich, und ich erlaube mir nochmal an diese Begriffe Glaubwürdigkeit, Respekt, Augenhöhe und so weiter zu erinnern. Ja, das sollten sich viele Personalerinnen und Personaler auch nochmal ins Gedächtnis zurückrufen. Und vielleicht auch ist das ein guter Zeitpunkt, um mal innezuhalten. Ja, und auch zu überlegen, wie kann ich das in meiner Arbeit letztlich in meinen Überlegungen auch künftig im Jahr 2023 umsetzen. Ja, wie können wir das vielleicht auch voneinander lernen und gemeinsam in den Personalbereichen umsetzen? Das ist mir einfach wirklich sehr, sehr wichtig, das hier nochmal unterstrichen zu haben.
Peter, war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für die tollen Antworten, die du mitgebracht hast. Wir haben, glaube ich, einen schönen Rundumschlag gemacht, haben in alle Bereiche ein bisschen reingeschaut. Schön, dass du da warst. Schön auch, dass ihr da draußen da wart, uns zugeschaut habt, mitkommentiert habt, uns vielleicht noch nachschaut, noch nachhört. Vielen Dank. Wir sind damit am Ende des diesjährigen Shift CX Talk rein. Und ich freue mich wieder auf tolle Gespräche im nächsten Jahr. Auch auf dich, Peter, wieder, wenn du dann wieder vorbeischaust, das eine oder andere Mal.
Und du vielleicht auch in Leipzig.
Ja, auf jeden Fall, nächstes Jahr. In diesem Sinne, du bleibst noch kurz drin, aber wir verabschieden uns aus dem Stream. Tschüss und sagen Tschüss da draußen. Tschüss.
Tschüss.
Das war der HR-Talk mit Björn Nägelmann. Weitere Informationen auf der Plattform zum Wandel in HR und Personalmanagement. www.shifthr.de